You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying dimburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey. Salut Yannick.
Salut Thibaut.
Also, im Programmheft heute Vaterhaus, Roman in Form einer Hausbesichtigung. Das Haus, in dem die Protagonistin ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. Ihr Vaterhaus eben. Was da an jeder Ecke und auf jedem Regalbrett an persönlichen Erinnerungen rumliegt, das kann uns die Autorin Bea Dieker in einer halben Stunde erklären.
Yep, aber vorher stößt Sportreporter-Legende Johannes Kirchmeier zu uns und nimmt uns mit zurück ins Jahr 2000, als Cathy Freeman bei Olympia im eigenen Land um Gold rannte. Der Kampf einer Aborigine-Athletin.
Auf geht's, Yannick, mit geölter Zunge und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Doch zu Beginn, Yannick, erzählen Sie mir bitte eine Geschichte.
Ja, die wohl letzte Sendung habe ich mich geärgert. Keine Geschichte habe ich vorgetragen, lieber Thibaut. Und möchte mich heute selbst beruhigen. Und das geht so. In einem viralen Thread auf Reddit fragt der User SpaceBunny7, what concept completely blows your mind? Also welches Konzept sprengt euer Hirn und führt zu neuronalen Systemausfällen? Etwas zugespitzt formuliert natürlich.
Solche Wörter zum Beispiel.
Was ihr Gehirn zum Platzen bringt, will ich gar nicht wissen. Die meisten Nutzer auf Reddit waren auf jeden Fall mit der Antwort von Mr. Fakre einverstanden. Die Menge an Büchern, die in einer Buchhandlung stehen. Und die Vorstellung, wie lange es gebraucht haben muss, diese Bücher alle zu durchdenken, zu schreiben, zu verlegen und zu editieren. Stellt euch das vor, in der Library of Congress, dem Kongressarchiv, also in Washington, konkretisiert ein Nutzer. Über 34,5 Millionen Bücher stehen in diesem Archiv. Wenn auch jedes Buch einen Tag Produktionszeit gebraucht hätte, wären das mehr als 94.000 Jahre.
Und ein Tag Produktionszeit ist unrealistisch.
Wir hoffen es. Und auch auf YouTube kann man dieses Spiel spielen. Würde man nur die beliebtesten 1% der Videos dort sehen, müsste man, Achtung, 180 Bildschirme gleichzeitig besitzen, um den ständigen Upload-Stream an Daten mitzuverfolgen. Was lernen wir daraus? Ein schlecht vorbereiteter The Other Side-Moderator ist nur ein winziger Fleck im endlosen Kosmos der Mediengeschichte.
Aber immerhin haben Sie mit Ihren Bildschirmen eine Geschichte gefunden.
Ja. War doch ganz nett. Was haben Sie mir heute mitgebracht?
Ich habe Ihnen eine Whistleblower-Geschichte mitgebracht, denn Sie wissen, ich hege große Sympathie für diejenigen, die großkotzige Marketingversprechungen à la die gesamte Technik ist sicher demontieren, indem sie nämlich vorführen, dass diese Technik doch unsicher ist. Meine Geschichte spielt in London, große Bühne, das Publikum wartet auf One More Thing, die Demonstration einer brandneuen Übertragungstechnologie für Nachrichten, blitzschnell, abhörsicher, Security made in Great Britain.
Wer es glaubt.
Genau, es schaltet sich nämlich ein Hacker ein und schickt eigene Nachrichten über die ach so sichere Verbindung. Die Leitung ist eine der ersten Drahtlosübertragungen von Morse-Nachrichten und wir befinden uns im Jahr 1903. Der Hacker hatte die Frequenz des Ingenieurs des Funksystems Marconi gekapert und schickte zum Beispiel diesen Satz direkt auf die Keynote-Bühne. There was a young fellow from Italy who diddled the public quite prettily. Durchaus mit Witz. Hinter diesem Hack steckte der Magier Neville Maskelyne. Ein paar Tage später hat er sich dann in einem Zeitungsartikel dazu bekannt und auf die Sicherheitslücke hingewiesen. Der erste, zumindest gut dokumentierte Fall von Trollen für den guten Zweck also. Davon sind sie meistens weit entfernt, Yannick, auf Reddit. Und der gute Zweck hatte in diesem Fall übrigens zwei Seiten. Die falschen Versprechungen von Sicherheit bloßzustellen und Maskelines eigenen Geldbeutel. Denn nur edler Ritter war der Zauberer nicht. Er hatte selbst großes Interesse an Drahtlos-Telegrafie, wollte sie für seine Tricks verwenden, durfte aber nicht, weil Marconi dafür Patente angemeldet hatte. Ob gemeinnützig oder selbstlos, so oder so hat Maskeline laut in die Pfeife gepfiffen und für Aufmerksamkeit gesorgt für die Unsicherheit der Drahtlos-Telegrafie. Und dass sein Hack rechtliche Konsequenzen hatte, ist übrigens nicht bekannt, auch vielleicht ungewöhnlich aus der heutigen Perspektive. Es war eher eine Schlammschlacht, die danach passiert ist. Von Seiten seiner Gegner musste er sich in Zeitungsartikeln einiges anhören. Aber so ein öffentlicher Zeitungskrieg ist ja auch viel unterhaltsamer als geheim übertragene Nachrichten. Zeit für die weiteren Themen des Tages und die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Wir seppen uns durch das Programm.
Das ist unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor-Bytes gesagt wurde. Das Zapping also des August-Programms, wo die Zeichen standen auf Kühnes und Kühles. So sei es. What's in the box?
Da sind wir wieder, meine Kinder.
Der Klimawandel ist auch in den Atlanten angekommen.
Da kann schon einiges passieren.
Die Kartografen von National Geographic mussten die Arktis in ihrem diesjährigen Atlas deutlich kleiner darstellen.
Wissen Sie, nur Träumer können Berge versetzen.
Schönen guten Tag, Herr Schlimm.
Was für ein ungewöhnlicher Name.
Ja, aber ich habe die Erfahrung. Und nur die Erfahrung ist, was zählt.
Gilt das auch für den Meeresspiegel von Ostsee und Nordsee?
Um Gottes Willen, beeil dich doch!
Da reichen unsere Kartenmaßstäbe jetzt nicht unbedingt zu aus.
Mach!
Es wird eng am Himmel.
Ich bedauere aufrichtig, Sie können hier nicht hinein.
Es macht uns deshalb Sorgen, weil es immer mehr privat genutzte Drohnen gibt und wir festgestellt haben, dass die Regeln, die es da zu beachten gibt im Luftraum, nicht jedem Nutzer so bekannt sind.
Und dabei werden Sie uns helfen.
Was wir sehr oft haben, dass in der Nähe von größeren Flughäfen auch große Teile des Stadtgebiets zum kontrollierten Luftraum zählen und sogar bis zum Boden. Bräuchte ich dort auch, wenn ich zum Beispiel als Privatperson einen Luftsprung mache, im Grunde eine Genehmigung der Flugsicherung?
Aber sind wir mal ganz ehrlich, die haben ja eigentlich die wenigsten.
Ja, die haben die wenigsten und deshalb haben wir gesagt, wir erteilen diese Freigaben pauschal.
Und das war's schon.
Also, und das war die ganze Geschichte.
Spinach has vitamin A, B and D. But spinach never appealed to me. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me.
Das waren Julia Lee and her Boyfriends, die ihren Spinach-Song zu Gehör brachten. Also, ist ja total gesund und so, aber ich finde Spinat ja zum Anbeißen.
Ja, was schmeckt uns denn besonders diese Woche oder was schmeckt dir besonders und was möchtest du uns näher bringen?
Ja, mir schmeckt zu viel und zu oft.
Er hat sie hautnah miterlebt, die ganz großen Momente des Sports. Sportreporter Johannes Kirchmeier klebt sie als Sticker ein in sein dickes Sammelalbum.
And the fans don't like it. It worked for Hingis. But a rather unusual play.
Little second, which could make the big difference here.
Oh, and look, oh! Malocchi's gone down and Armstrong has taken to the grass.
Neulich in Madrid gibt es auch noch hier ein Tor ist umgefallen. Wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben.
Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Yeah.
Hallo Johannes.
Hallo.
Hallo Johannes.
Wie geht's Ihnen, Johannes?
Grundsätzlich ganz gut. Ich habe nur Probleme mit meinem Ischias, aber bücken muss ich mich ja hier jetzt nicht, ne?
Nee, Sie entführen uns stattdessen in ein Jahr. In welches Jahr entführen Sie uns?
Ich entführe Sie ins Jahr 2000, also 15 Jahre zurück, an den Montag, den 25. September. Olympische Spiele in Sydney, Australien. Die ersten Olympischen Spiele im neuen Jahrtausend. Auf dem kleinsten Kontinent und an dem Abend stand das 400-Meter-Finale der Frauen an. Mit der Favoritin und Australierin Kathy Freeman. Jeder schaute auf sie und...
Okay. Johannes, zum Rennen kommen wir gleich. Vorher interessiert uns aber was anderes. Erzählen Sie doch mal ein bisschen vom olympischen Flair.
Ach, wissen Sie, ne, Olympia, da trifft sich die ganze Welt. Alleine die Eröffnungsfeier ist schon immer sehr schön. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Die Man at Work haben Down Under getrellert. Kylie Minogue, Dancing Queen. Und da genau, so hört sich das an. Und das in einem pinken, ganz, ganz kurzen Kleidchen. Naja, um sie herum waren dann auch 10, 15 Tänzer. Die weiße Bühne stand mittendrin.
Ist also gut jetzt.
Schön. Und Kathy Freeman, muss ich noch sagen, hat das olympische Feuer entzündet. Sie war eine Aborigine, eine, die von australischen Eingeborenen eben abstand. Außerdem trennte bis 1970 die Kirche und die Regierung die Aborigine-Kinder von den Erwachsenen und schickten sie in Heimen. Und ja, die Großmutter von Kathy Freeman war damals dabei. Dass dann ausgerechnet also sie das Feuer entzündet hat, ja, das hat das Land ein bisschen zusammengebracht.
Eine historische Bürde also, an dem das Land immer noch zu knabbern hat. Ja. Aber kommen wir zurück zum Rennen, Johannes.
Ja, schon Tage vorher spürte man die Begeisterung der Australier. Die ganze Stadt war während der Spiele vollgehängt mit riesigen Plakaten, die Freeman im Porträt zeigten. Der Sunday Morning Herald titelte am Renntag: Es ist der Lauf unseres Lebens. Die Arena ist rappelvoll. Mehr als 112.000 Zuschauer sind hier im Olympiastadion von Sydney. So viele wie noch nie zuvor bei Olympia. Kurz nach 8 Uhr abends haben wir es hier in Australien. Bei Ihnen ist es Mittagszeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Aber jetzt lassen Sie das Essen bitte mal ruhen. Denn hier steht Australiens Hoffnung. Hier steht Kathy Freeman. Sie trägt einen grün-weißen Ganzkörperanzug mit Kapuze, ihren Lauf-Overall. Und damit sticht sie schon heraus, die Athletin auf Band 6. Sie sieht fast aus wie ein Alien. Will sie auffallen? Will sie den anderen Angst machen? Natürlich nicht. Sie selbst sagt, sie fühlt sich so am wohlsten und ist eigentlich auch ganz erfolgreich damit. Kathy Freeman nimmt noch ein paar Schlucke Wasser. Sie wirkt ruhig, wirkt hochkonzentriert. Kriegt sie überhaupt etwas von dieser Irrsinnsstimmung in der Olympiastadt mit? Überall Australienfahnen, überall in australischen Farben gekleidete Menschen und jetzt blickt alles auf diese 400-Meter-Bahn. Das letzte Mal geschlagen wurde Freeman übrigens vor 2 Jahren. Ihre größten Konkurrentinnen dürften die Britinnen Catherine Mary, Bahn 3, Donna Fraser, Bahn 2, die Mexikanerin Ana Guevara auf der 5 und die Jamaikanerin Lauren Graham, Bahn 4 sein. Über 400 Meter starten die Läuferinnen aus der Kurve, gleich drücken sie sich schräg versetzt aus den Blöcken ab. Vor Freeman startet die Südafrikanerin Heidi Seierling, ihre direkten Konkurrenten sieht sie jedoch nicht. Die Athletinnen nehmen jetzt langsam Stellung ein, sie gehen in die Startblöcke. Jeder im Stadion wartet nun auf den Pistolenschuss, jeder wartet auf den Moment, wenn Kathy Freeman endlich losläuft. Auf die anderen schaut in Sydney wohl sowieso keiner, denn in weniger als einer Minute nun wissen wir, ob Freeman dieses Rennen gewinnt, ob sie ihre Nation glücklich macht, und zwar die ganze Nation. Jetzt geht's los, jetzt wird's richtig laut. Kein Vergleich zum Halbfinallauf. Und Kathy Freeman, sie scheint etwas Bammel zu haben. Vom Start kommt sie nicht gut weg, ist noch nicht an Sayerlein vorbei. Die Fans im Stadion, sie werden trotzdem lauter. Sie merken, sie müssen ihren Star unterstützen. Auch nach 200 Metern hat sich das Bild nicht verändert. Freeman wirkt etwas verkrampft. Und Lauren Graham auf Bahn 4, sie zündet den Turbo. Sie ist schon vorbei an der vorher gestarteten Guevara. Außerdem ganz schnell auf Bahn 3, Catherine Mary. Auch die Britin ist zu beachten. Noch 150 Meter jetzt bis zum Ziel. Es ist Freemans Kurve. Hat sie sich zurückgehalten, greift sie jetzt erst an. Freeman saugt sich an Graham und Mary heran. Wahnsinn, wie große Schritte sie jetzt hat. Sie hat sich die ganze Kraft aufgespart. Jetzt zieht sie vorbei. Auf den letzten 100 Metern, die Schritte werden unglaublich groß. Freeman ist jetzt wirklich vorn. Nein, das lässt sich nicht nehmen. Sie läuft das erste zum Ziel. Ja, ja, Kathy Freeman ist Olympiasiegerin. Da schreibt eine Frau Geschichte. Es ist das erste olympische Einzelgold für eine Aborigine. Und was für eine Leistung war das. Hut ab vor Frau Freeman. Silber, das ging jetzt leider hier etwas unter, Entschuldigung. Silber geht an die Jamaikanerin Lauren Graham. Und Bronze, das geht an Catherine Mary aus Großbritannien. Und Freeman, die öffnet jetzt ihren Lauf-Overall, zieht sich die Kapuze ab. Ihr dunkler Pferdeschwanz kommt zum Vorschein. Ja, sie schüttelt den Kopf. Oh Mann, das ist eine harte Sitte, eine harte Szene. Tränen schießen ihr in die Augen. Sie setzt sich hin. Das werden Sie jetzt sehen. Sie setzt sich wirklich auf die Laufbahn. Was für eine Szene, man merkt. Darauf hat sie so lange gewartet. Ungläubig schaut sie auf die Anzeigetafel. Wie vor Schreck hält sie sich ihre linke Hand vor den Mund. Doch, Mädel, du bist Olympiasiegerin. Du bist es. Sie ist wirklich komplett überwältigt. 2 Jahre lang ist sie der Welt davon gelaufen. Jetzt also auch bei Olympia.
Wenn ich mich aus Ihrem Fachvokabular bedienen darf, eine Irrsinnsstimmung im Stadion, Johannes, oder?
Also ehrlich, es war einzigartig. Es war phänomenal. Also da dabei zu sein, das war wirklich Wahnsinn. Auf der Tribüne habe ich eine Gänsehaut bekommen.
Ich habe auch eine Gänsehaut, aber jetzt mal ehrlich, eigentlich ist es doch immer so bei einem olympischen Finale, oder?
Es war schön, dass Sie auch eine Gänsehaut haben, aber ja, es ist immer so, aber hier war es noch eine Nummer krasser. Der Zeitplan, der musste für mehrere Minuten ruhen, weil das ganze Stadion Freeman bei ihrer Paraderunde feierte. Sie lief mit zwei Flaggen über die Bahn mit der australischen und der inoffiziellen Aborigine-Flagge, die aus Rot, Schwarz und Gelb besteht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten, muss man aber sagen, hat sich die Situation trotzdem nicht unbedingt verbessert für die Aborigines. Casey Freeman versucht sich ein bisschen dagegen zu wehren. Sie hat eine Stiftung gegründet, die vor allem jungen Aborigines helfen soll bei der Ausbildung und unterstützt eben die benachteiligten Ureinwohner von Australien. Genau. Zur vollständigen Aussöhnung muss ich aber dazu sagen, da braucht wohl auch sie noch einen sehr, sehr langen Atem als Läuferin.
Eine ganz andere Art von langem Atem beweisen Sie immer wieder, Johannes Kirchmeier, beim Kommentieren der Sportgeschichten, die Geschichte gemacht haben. Vielen Dank. Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Ciao.
You've been to the other side.
The other side. There is no other side.
Wir sind ja schon quasi im Archiv.
Thibaut hat sich gerade mit dem Wasserglas über seine Hose befleckt, der über die Jahre gesammelten Detektor FM Schätze.
Und da bin ich auf einen Aphorismus von Georges Simenon gestoßen, dem Vater des Kommissar Maigret. Er schreibt, wir sind alle potenzielle Romanfiguren, mit dem Unterschied, dass sich Romanfiguren wirklich ausleben. Den Satz hat Benjamin Lebert seinem ersten Roman Crazy vorangestellt und in diesem Roman heißt die Hauptfigur Benjamin Lebert. Sich selbst zur Romanfigur machen, ist ja vielleicht ein Weg, um sich auch im normalen Leben wirklich auszuleben. Wir befinden uns im März 2012 und sind vom Rewind verweht.
When it's so nice, we play it twice, so we don't come again.
Welcher Benjamin Lebert sitzt da eigentlich im Studio? Die eigenen weißen Kopfhörer um den Hals gehängt, die schwarzen Studiokopfhörer auf den Ohren. Benjamin Lebert die Romanfigur? Lebert der Autor auf Promotour für sein neues Buch? Benjamin der Mensch? Authentisch? Für die Person, deren Stimme die geneigten Detektor FM-Hörerinnen am 16. März 2012 aus ihren Kopfhörern hören, ist die Sache gar nicht so kompliziert. Trennen kann Benjamin / Lebert / Benjamin Lebert zwischen sich und selbst nämlich eh nicht.
Bei mir verhält es sich leider so, dass das Benjamin-Sein ist unwahrscheinlich präsent. Das ist nicht immer angemessen natürlich, aber ich kann es letzten Endes auch nicht ändern. Deswegen versuche ich aber trotzdem, meine Augen in das Leben hineinzurichten und Dinge zu sehen. Man darf kein Tümpel sein, der keine Wasserversorgung mehr hat und dann umkippt sozusagen. Es ist, in der Literatur wird da viel diskutiert. Es gibt die Stimmen, die sagen, dass John Irving hat das zum Beispiel gesagt, dass die ganze Literatur wäre unsäglich langweilig, wenn man immer nur über das schreiben würde, was man kennt oder was man selber ist letzten Endes. Und Hemingway hat gesagt, dass man nur über das schreiben sollte, was man kennt. Bei mir ist es einfach so, dass ich versuche, so etwas Wahres zu finden, obwohl die Wahrhaftigkeit ja so vielgestaltig ist, aber ich versuche, einen wahren Satz zu schreiben und letzten Endes läuft die Wahrheit doch über einen selber. Und als ich jetzt vor 3 Jahren diese schlimme Zeit hatte, dass ich nichts essen konnte, was wirklich ein merkwürdiges Vorkommnis war, es ist keine Essstörung im normalen Sinne, sondern der Schluckvorgang war blockiert. Wahrscheinlich hatte es etwas damit zu tun, dass ich eben nichts mehr aufnehmen wollte oder konnte. Und ich glaube, dass man das Essen symbolisiert das ja, dass man die Welt sich zu eigen macht und runterschluckt. Und Ich glaube, man muss auch seine Zähne ins Leben schlagen, wenn man so will, und das Leben zerkauen. Und das war für mich nicht mehr möglich. Und als ich dann mich dann langsam wieder dem Leben angenähert habe, wieder etwas mehr gewogen habe, das war alles ein bisschen kritisch, dann habe ich überlegt, dass es eben am wahrhaftigsten ist, wenn ich auch darüber schreibe. Und so hat das seinen Weg gefunden in den Roman.
Deine Bücher verkaufen sich gerade ganz gut. Momentan kannst du vom Schreiben leben. Hat man da auch manchmal so eine Angst, dass der Erfolg irgendwie abnimmt oder die Bücher dann irgendwie als Raubkopien im Netz geistern? Also mal angenommen, du würdest mit dem Schreiben nicht mehr genug verdienen. Hast du einen Plan B?
Ich habe einen sehr romantischen Plan B. Da weiß man schon, dass es eigentlich nicht so sich umsetzen lässt, aber ich gärtnere gerne. Und ich habe einen großen Traum, dass ich mal einen eigenen Garten habe. Und ich weiß schon, dass das ein bisschen blauäugig ist, aber tatsächlich, und das ist interessant, dass ich das Blau da mit reinbringe, weil das Grün sozusagen meiner Seele ganz gut tut. Also das ist meine Empfindung. Es ist blauäugig, aber ich mag das Grün. Das ist ein ganz guter Satz.
Die Hose wieder trocken. Wir sind bereit, einen Gast zu empfangen, und das ist in diesem Fall Bea Dieker, die in 3 Minuten an dieses Mikrofon tritt.
Und mit ihr sprechen wir über Inneneinrichtungen und Innenansichten.
Aber vorher noch ein bisschen stretchen.
Das waren Stretch, die ihr Stück Why Did You Do It zugehört brachten. Okay, ich kann ja verstehen, dass du sauer bist, aber dann gleich so eine Szene machen.
Das war ein kleiner Theaterskandal, wie man sich ihn klassisch vorstellt.
Schau mal, habe ich in der Schublade gefunden, der linken, unteren. Ist schon ein bisschen verknickt, aber ist doch ein tolles Foto. Wir halten große Momente fest in Fotoalben, noch größere auf Video. Ach, bitte, einmal nur noch. In einer Familie gibt es Geschichten, die über Generationen weitererzählt werden, immer wieder. Wir kämpfen ständig gegen das Verschwinden der eigenen Geschichte. Und dabei ist eigentlich alles so einfach. Es geht von ganz allein, Erinnerungen setzen sich fest, so oder so. Ein abgekauter Bleistift taucht in einer Dachboden-Kruschkiste auf und ich bin sofort wieder in der Grundschule, 2. Stock, bedeckter Himmel, ängstlich. Eine Kinderhose ausgemistet, sie soll verschenkt werden und als ich die sehe, bin ich sofort wieder im Urlaub. Keine Ahnung welches Jahr, keine Ahnung welcher Ort, aber der Geruch, der ist beißend. Putzmittel. Und der abgewetzte Knauf des Wohnzimmerschranks, naja, egal. Bea Dieker, guten Abend.
Guten Abend.
Und willkommen auf den Detektor Bytes. Ich bin sicher, Sie sind heute auch schon auf einen Gegenstand mit Geschichte gestoßen, der etwas hervorgerufen hat bei Ihnen. Welcher war das?
Ja, der Radetzky-Marsch. Ich meine, der kommt vor in meinem Buch. Da habe ich einen Schrank mal demoliert oder der Schrank hat meine Lippe demoliert und das war jetzt ganz schön.
Umfallend, der Schrank auf Sie drauf.
Ich habe die Arme ausgebreitet in unserem alten Spielzimmer und habe mich gedreht zu dem Radetzky-Marsch. Und da ist etwas passiert, was in dem Buch zu finden ist.
Vielleicht nicht das Einzige.
Nicht das Einzige.
Die Übereinstimmung. Sie haben uns Ihren Roman Vaterhaus mitgebracht. Vielleicht auch ein Gegenstand, an dem sich jetzt immer mehr Erinnerungen anheften werden. In diesem Roman ist eine Familiengeschichte. Aber besser noch als alle Charaktere dieser Familie lernen wir im Buch eigentlich das Haus kennen. Das Kindheitshaus der Ich-Erzählerin. Und mit Ihnen wollen wir jetzt dieses Vaterhaus erkunden. Sie sind eine Führerin für uns, Sie kennen sich gut aus. Wir stehen an einer Bundesstraße, es ist schon einiges an Verkehr hier und vor uns ist ein 4-stöckiges Einfamilienhaus, scheint nicht ganz zentral zu sein. 4-stöckig ist richtig?
Ich überlege gerade, das 4. ist das Dachgeschoss, ja.
Genau, ja, so habe ich gezählt. Scheint nicht ganz zentral zu sein hier, nicht in der Stadt, sondern ein bisschen ab vom Schuss, oder? Ist es schwierig, so aufzuwachsen als Kind?
Das ist nicht ab vom Schuss gewesen. Es ist eine Kleinstadt und man muss sich vorstellen, da gibt es den Bahnhof. Das heißt ja, das ist dann irgendwie doch in der Stadt, aber es ist im Grunde genommen am Anfang der Stadt. Es ist nicht ganz mittendrin.
Okay. Ist es gut, da aufzuwachsen, so nicht ganz zentral?
Das gut ist, da aufzuwachsen, da müsste man natürlich die Protagonistin im Buch fragen.
Vielleicht kennen Sie sie gut, vielleicht können Sie sich reinversetzen.
Ich habe mich natürlich in diesen Charakter reinversetzt.
Dann fragen wir sie doch.
Soll ich sie fragen jetzt?
Ja, ja, gerne.
Es erschließt sich nicht, ob es gut ist, da aufzuwachsen. Oder wie meinen Sie die Frage?
Naja, in der Stadt gibt es ganz viele Möglichkeiten, am Land gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt sind wir irgendwo dazwischen. Man muss vielleicht weitere Wege fahren, ist vielleicht mehr angewiesen auf Eltern, die einen irgendwo hinbringen. Dafür kann man halt rausgehen. Es ist eine andere Art aufwachsen.
Sagen wir so, eine Kleinstadt bietet ja eigentlich die Möglichkeiten der Begegnung, die Möglichkeiten des nahen sozialen Miteinanders. Es bietet aber auch immer die Möglichkeiten, sehr schnell in der Natur zu sein, sehr schnell draußen zu sein, auf den Feldern. Also das Aufwachsen in der Kleinstadt hat halt beide Aspekte. Ja.
Schauen wir wieder auf das Haus drauf. Im Erdgeschoss dieses Hauses ist ein Laden mit Schaufenster in Messingrahmen eingefasst. Timmermann steht in geschnörkelter Schrift über dem Geschäft. Der Querstrich vom T zieht sich so über das ganze Wort drüber. Scheint ein Familienbetrieb zu sein. Wer wohnt denn dann in diesem Haus, außer der Protagonistin, von der Sie gerade schon gesprochen haben?
Die Großeltern wohnen auch in diesem Gebäude, ja. Ja.
Und die Eltern sind auch mit dabei?
Ja.
Ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Ich habe jetzt während der ganzen Anmoderation zum Kribbeln in der Nase, vielleicht lag das an der staubigen Einführung. Um was geht es denn eigentlich in Ihrem Buch?
Um was es geht in meinem Buch?
Können Sie das ganz kurz für mich vielleicht das, und für andere?
Ja, das ist schon das Aufwachsen. Es ist eine Kindheit in den 60er Jahren in der Provinz, in der westdeutschen Provinz. Eine Kindheit in den Illusionen des Wir werden wieder wer, wir sind wieder wer. Also das kommt ja auch gleich zu Anfang des Buches wird es ja thematisiert. Es ist ja nicht mehr die Nachkriegszeit, die echte Nachkriegszeit, es sind ja schon 15 Jahre her, aber es ist natürlich immer noch die Zeit, in der die Dinge neu entwickelt und erfunden werden, was sich dann auch im Mobiliar spiegelt und auch in der Architektur spiegelt, in dem Glauben, dass man sich die Zukunft bauen kann.
Und diese Veränderungen über die Jahrzehnte erleben wir mit in diesem Haus. Wir haben es jetzt gerade relativ noch im frühen Stadion vor uns, so sehe ich es zumindest. Gehen wir mal rein. Wir sind mit Ihnen da, Sie kennen die Familie, Sie kennen sich gut aus, deswegen klingeln wir einfach dreimal, das ist das abgemachte Zeichen. Und die uns da reinlässt, ist wahrscheinlich die Oma. Wir gehen mal mit ihr die Treppe hoch, das ist eine schwarz-weiße Steintreppe. Irgendwie fühle ich mich beobachtet, als würde da jemand von oben gucken, wer da reinkommt, welche drei Besucher da in dieses Haus. Geht Ihnen das auch so?
Eigentlich nicht, nein.
Ja, okay, vielleicht nur ein blöder Eindruck von mir. Naja, ein kleiner Treppenabsatz noch und wir sind im ersten Stock. Die Oma führt uns in eine Wohnküche.
Okay, nee, ist das nicht? Okay, ja? Die Oma führt. Okay, lassen wir die Oma mal führen.
Okay, Sie unterbrechen mich, wenn irgendwas
nicht passt. Nein, ist okay, ne? Wir lassen die Oma jetzt führen.
Okay, Wohnküche, die geht nach hinten raus zum Hof. Sieht ganz nett aus, auch der Hof. Und wir setzen uns auf eine Couch mit geflochtenen Armlehnen. Da steht ein Schrank aus dunklem Holz. Ist das Nussbaum vielleicht? Und hinter der Glastür von diesem Schrank eine komische Flasche, klein, flach, mit einem Verschluss aus Porzellan. Finde ich irgendwie interessant, diese Flasche. Was ist da drin? Was meinen Sie?
Das ist diese Geschichte mit dem wunderbaren Getränk des Großvaters, was der Großvater der Protagonistin zubereitet hat. Und der Großvater hat ja nun auch noch andere Zeiten erlebt und ist in der Improvisation geübt und er macht aus diesen kleinen Salmiak-Pastillen, ich weiß nicht, ob Ihnen die geläufig sind, ob es die heute überhaupt noch gibt, keine Ahnung.
So Lakritz-Pastillen.
Diese Rauten, diese flachen Lakritz-Rauten, die relativ schwarz, scharf sind.
Genau, ich kenne die, ja.
Und die füllt er in diese Glasflasche und schüttet Leitungswasser drauf.
Das klingt ekelhaft.
Ist es wahrscheinlich auch. Aber ich habe, denke ich, als Protagonistin dort das auch sehr genossen.
Ihr Buch beginnt mit dem Satz, weit vor meinem Dasein stand bereits ein kleines Haus an dieser Stelle. Hätte es alternative Einstiege für Ihr Buch gegeben?
Es gibt immer alternative Einstiege für jedes Buch.
Warum haben Sie sich denn dafür entschieden?
Da gibt es gar keinen Grund. Das fängt an und das steht da und das bleibt dann da stehen. Da gibt es keinen wirklichen Grund für. Wenn ich da jetzt was Rationales Ihnen erklären würde, das wäre von meiner Seite nachgeschoben. Da gibt es keinen wirklichen Grund. Das hat für mich einfach dann eine Richtigkeit, dass es da ist.
Während Sie beide miteinander geredet haben über den Titel des Buchs, glaube ich, war ich nämlich kurz auf dem Klo. Das geht auch nach hinten raus. Aber von da ist der Blick über den Garten ja viel, viel besser. Vielleicht sogar der beste im ganzen Haus. Und da steht ein Birnbaum im Hof. Und als ich mir diesen Birnbaum angeschaut habe, ich war neugierig, da ist was Komisches passiert. Das liegt vielleicht daran, dass wir uns in einem Haus befinden, wo sich mehrere Zeitebenen überlagern und wo wir die Veränderung sehen können. Und plötzlich habe ich diesen Birnbaum umfallen sehen. Schmerzhaft sowas, oder? Wenn so ein Baum verschwindet?
Das ist ja in dem Buch sehr explizit auch drin, dieser Schmerz, der mit dem Baum zusammenhängt und der auch immer wieder auftaucht. Also diese Stelle des Birnbaums zieht sich ja eigentlich durch das Buch durch. Das taucht ja 2 oder 3 Mal auf, ganz zum Schluss auch noch, wo das dann ein Parkplatz geworden ist und wo dann da noch die Wurzeln des Birnbaums gefühlt geahnt werden. Und dieser Birnbaum ist einfach ganz wichtig, weil er im Grunde genommen ein anderes Zeichen ist. Er ist ja ein Zeichen für eine Nichtmachung. Er macht sich ja selbst, im Gegensatz zu dem Haus, was ja gemacht wird. Und der Birnbaum ist etwas, was einfach da ist und vor sich hin wächst.
Und die Protagonistin scheint diesem Sich-Selbst-Machen mehr abgewinnen zu können, als dem es wird gemacht. Warum hängt sie so sehr an dem Birnbaum und findet jetzt andere Veränderungen, zum Beispiel einen Anbau an dieses Haus, nicht so spannend? Warum tut ihr das weh, dass der Birnbaum wegkommt?
Tja, wie soll man das beantworten? Das kann ich gar nicht so beantworten, muss ich sagen, weil, wie gesagt, es ist ja keine Story, die erzählt wird auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es auch wenig Gründe in dem Buch. Es gibt wenig Begründungen. Die Dinge passieren einfach, die entstehen und passieren. Und es gibt natürlich Bindungen von Menschen an etwas. Und so bindet sich diese Protagonistin an diesen Baum. Wahrscheinlich hat das zu tun mit dem Großvater, der eben auch diesen Baum und den Garten ja unter seinen Fittichen hat und mit dem Kind diese Naturdinge dann auch irgendwie macht und erobert und pflegt und hegt. Und die Eltern sind da nicht so involviert in diese Thematik. Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum da so viel dran hängt.
Ja. Thibaut möchte die Frage nicht stellen, aber mich interessiert es, in was für einem Haus sind Sie aufgewachsen?
Ich persönlich?
Persönlich.
Nicht als
Protagonistin.
In einem 4-stöckigen Haus an einer Hauptstraße in einem kleinen Dorf.
Also dann doch irgendwie auch biografisch
motiviert. Naja, das ist ja eine Frage, die immer gestellt wird, auch gerne gestellt wird bei Büchern, wo ein Ich-Erzähler eine Rolle spielt und die auch immer so nahe liegt. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch angefangen zu schreiben, oder besser, es hat sich angefangen zu schreiben, und natürlich ist das autobiografisch gespeist. Natürlich sind dort autobiografische Elemente drin, ganz klar. Aber ich habe dann, als es fertig war, und das war eigentlich der Grund dafür, warum es überhaupt ein Buch geworden ist, was irgendwie in die Welt gegangen ist dann, dass ich festgestellt habe, es geht nicht um mich. Es geht in diesem Buch nicht um mich. Es geht nicht um ein Individuum, was ich bin. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um etwas Allgemeines, was damals in der Zeit war, was so oder ähnlich ganz, ganz vielen Menschen begegnet ist.
Mhm. Ist dieses Haus vielleicht auch so ein Segment von ganz vielen kollektiven Eindrücken, die Sie dann trotzdem irgendwie erfahren haben? Also ich versuche zu begreifen, wie dieses Haus entstanden ist. Aus dem Internet weiß ich, dass Sie visuelle Kommunikation auch lehren, studiert haben, aus diesem Bereich kommen. Geht es also, dieses Haus, funktioniert es vielleicht über die Optik? Haben Sie das sozusagen erst aus dem inneren Auge entworfen?
Also das ist eine interessante Frage, weil es ist in der Tat so, als es anfing zu schreiben, habe ich mich tatsächlich hingesetzt mit dem Zeichenstift in der Hand und habe versucht, den Grundriss eines jeden Geschosses in verschiedenen Zeiten zu rekonstruieren. Da ich mit Architektur auch im Laufe meines Lebens einiges zu tun hatte, kann ich solche Dinge irgendwie zeichnerisch zu Papier bringen, aber es ist mir nicht vollständig gelungen. Es gibt Leerstellen, die nach wie vor Leerstellen auch geblieben sind, die nicht schlüssig werden, die sich nicht zusammenfügen, wo ich nicht weiß, wie war denn das, gab's, das geht doch nicht mehr auf an dieser Stelle. Das kann doch nicht sein. Also wenn das da hinten nicht rausging, wie bin ich denn dann irgendwie in die Garage gekommen, wie war denn das? Also da kriege ich manche Dinge nicht mehr zusammengebaut, weil es eine permanente Mutation war. Und wie gesagt, beim Schreiben habe ich erst gemerkt, dass es geht nicht um eine Individualgeschichte. Es geht gar nicht darum zu sagen, das war diese Person, also dann in dem Fall vielleicht ich oder auch nicht. Oder es war an diesem Ort, weil wie gesagt, ich habe dann wirklich realisiert, dass es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten gibt. Und dazu muss man vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen, wenn die Zeit dafür reicht, sonst müssen Sie mich bremsen.
Bitte.
Das Buch war ursprünglich nicht als Veröffentlichung gedacht. Und ich hatte das 2011 schon geschrieben und habe das mehr oder weniger für mich geschrieben. Und da ich eben visuelle Kommunikation studiert habe und viel mit grafischen Medien auch gearbeitet habe, habe ich gedacht, okay, ich mache mein eigenes Buch. 50 Exemplare im Eigenverlag, die verkaufe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, fertig, aus. So war das auch. Das Buch hieß Haus damals. 2 Monate danach erschien Andreas Meyers Das Haus bei Suhrkamp. Ich hatte von ihm noch nichts gelesen vorher. Daraufhin habe ich Das Zimmer von ihm gelesen und war sehr gerührt, erstaunt, irgendwie befasst mit dem Thema, weil er sich auf eine sehr ähnliche Art und Weise auch den Dingen genähert hat und ein sehr ähnliches Sujet hat. Ein Blick auf die Dinge, wo ich das Gefühl hatte, da ist eine Verwandtschaft, da ist irgendwas ganz Ähnliches. Und ich habe für mich immer die Überzeugung, dass die Dinge in der Zeit sind, dass die durch einen durchlaufen. Also dass etwas reif ist und das geht durch Menschen durch, die das dann in irgendeine Form bringen. Und deswegen passieren manchmal viele Dinge gleichzeitig und kommen durch verschiedene Leute hoch an verschiedenen Ecken. Und das hebelt natürlich so ein bisschen die Idee aus vom Künstler als Individualgenie oder als, also ich glaube eher an Prozesse, die stattfinden, die irgendwie sich materialisieren dann durch verschiedene Personen hindurch. Gut, das war dann das. Ich habe das Buch gemacht, also 50 Exemplare, mehr oder weniger alle verkauft. Ein Exemplar hatte ich noch. Andreas Meyer hat eine Lesung aus seinem Haus. Ich hatte das letzte Exemplar genommen und überlegt, gebe ich es ihm oder gebe ich es ihm nicht? Weil das kam mir auch blöd vor, so als ich habe da auch ein Buch geschrieben, nach dem Motto gut gemeinte Geschenke. Dann habe ich es ihm nach der Lesung doch übergeben, ganz knapp und kurz, und bin dann wieder verschwunden. 3 Monate später bekam ich von ihm eine sehr schöne Mail zu dem Thema mit ganz tollen Dingen drin. Und da war ich sehr erstaunt und er hat mich gebeten, eine Rezension in der Volltext, also in einer Literaturzeitschrift schreiben zu dürfen, was er auch getan hat, zu einem Buch, was es nicht mehr gab und auch nie geben wollte und sollte. Er hat mich natürlich gefragt, warum ich es nicht veröffentlicht hätte, und ich hatte eigentlich gar keine Intention, das zu veröffentlichen. Also weiter über diese 50 Dinger hinaus. Es war für mich damit erledigt, das Thema. Und erst ein Jahr später, als eine Freundin bei mir die Rezension nochmal las, sagte sie, Mensch, Bea, was steht denn da drin? Und dann habe ich die nochmal gelesen und dann erst habe ich begriffen, dass der Andreas Meyer mir eigentlich Tür und Tor geöffnet hat. Mit seiner Stellungnahme. Ja, und dann erst habe ich gesagt, okay, ihm zuliebe, er wünscht sich, dass es mehr Leser findet. Und mein Dank an ihn ist eigentlich, dass ich das zu Verlagen geschickt habe. Und so ist es passiert. Und dann kam die Geschichte mit Jung und Jung zustande. Und jetzt kommt es auf den Markt, ja.
In mehr als 50 Exemplaren. Man muss das für die Zuhörer sagen, weil die sehen das ja nicht, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind inzwischen noch mal ein Stockwerk nach oben gelaufen und sind jetzt im Wohnzimmer. Das Spielzimmer haben wir jetzt rechts liegen lassen, weil da haben wir ja schon drüber gesprochen vorhin. Aber jetzt sind wir ins Wohnzimmer gegangen, vollgestellt mit Möbeln oder Möbelchen eigentlich eher. Eine Couchgarnitur, eine Esstischgarnitur, einen Schrank, schon wieder Nussbaum. Ich glaube, das liegt in der Familie. Und ein Fernsehschrank. Ich finde es ein bisschen beklemmend und ein bisschen voll. Und es läuft die ganze Zeit jemand rum, eilig, ständig irgendwas machen. Eine Frau ist wahrscheinlich die Mutter.
Das ist die Mutter, die hat immer Eile, ja.
Ja, warum ist sie immer so gestresst?
Es gibt einen Geschäftshaushalt und wenn Geschäfte geöffnet haben und Kunden da sind, die was wollen, dann rennt man halt. Und dann hat man noch 3 Kinder und dann hat man noch dies und jenes und das und das muss ja alles versorgt sein und dann tut man halt das.
Und den Vater habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ist der selten da?
Der taucht kaum auf. Der ist eigentlich irgendwie auch immer beschäftigt, aber auf eine andere Art und Weise. Also.
Aber warum ist der nicht da? Warum macht der nicht mit? Wenn es für die Mutter so viel zu tun gibt, dann ist der Vater, arbeitet er einfach anders?
Das ist natürlich eine große Frage, die Mütter und die Väter.
Was für eine Frage stellt sich Ihnen?
Das ist ja oft eine Frage, dass die anders funktionieren. Das ist ja heute noch so, dass Mütter und Väter anders funktionieren, andere Wichtigkeiten leben. Ne? Der eine kümmert sich ums Große, der andere ums Kleine, wenn man es mal überspitzt formulieren will. Der eine zimmert an der Bedeutung und der andere zimmert daran, dass die Bedeutung des anderen aufrechterhalten werden kann.
Ist das für die Kinder nachvollziehbar, die in diesem Haus wohnen?
Verwunderlich, denke ich. Verwunderlich. Ich glaube, das ist auch für Kinder heute noch vieles verwunderlich, was sich uns als völlig normal darstellt. Ich glaube, dass für Kinder haben einfach einen unverbrauchten Blick auf die Dinge. Einen ungeformten Blick auch auf die Dinge. Und bei Kindern sind Denkkonventionen vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt wie bei einem erwachsenen Menschen. Und Kinder wundern sich dann vielleicht eher über manche Dinge, die uns vollkommen normal erscheinen als Erwachsene.
Über was wundern Sie sich denn zum Beispiel nicht mehr?
Kinder oder ich?
Sie.
Ich? Also ich muss sagen, ich wundere mich heute eigentlich immer noch über vieles.
Dann dürfen Sie das auch erzählen.
Ja, jetzt muss ich überlegen. Ich habe mich gerade gestern noch gewundert. Ja, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ich wundere mich immer wieder auch über Dinge. Ja, ich wundere mich immer wieder.
Wir haben noch die Schlafzimmer oben, die Werkstatt, den Garten, das Haus wird immer größer, aber Yannick hat noch einen Termin. Ich glaube, der ist schon ein bisschen ungeduldig. Deswegen
ich war zu ausführlich wahrscheinlich vorhin.
Ah, gar kein Problem. Deswegen sind wir ja mit Ihnen ins Haus reingegangen, damit Sie uns ein bisschen das erzählen, was hinter den Gegenständen steht. Gehen wir aber trotzdem jetzt gemeinsam einfach wieder raus und stellen uns wieder vors Haus auf die andere Seite der Bundesstraße. Und wenn wir uns jetzt umdrehen und zu dem Haus rüberschauen, welches Haus sehen Sie dann da? Das neue, moderne, erweiterte Haus mit einer Terrasse inzwischen, mit einem BMW statt einem Opel, der jetzt dahinter steht, einem bestimmten ein Haus, das wirtschaftlich, also mehr wirtschaftliche Kraft ausstrahlt? Oder sehen Sie das alte Haus von vor 20 Minuten, als wir reingegangen sind?
Naja, dieser Blick für mich war nie relevant, weil von dieser Seite sich nie was verändert hat. Also von der Frontseite hat sich eigentlich nie groß was verändert, bis auf eine Schaufenstererweiterung von außen. Also die Veränderungen fanden hinten statt und innen statt. Also vorne die gesamte Front blieb eigentlich mehr oder weniger.
Dann nehmen wir den Blick einfach abstrakter, weil Sie wissen ja, wie sich das verändert hat. Auf welches Haus schauen Sie denn? Von hinten, von innen, auf das alte?
Auf ein Haus der Möglichkeiten. Auf ein Haus der Möglichkeiten, auf ein Haus, was ja eigentlich auch im Motto vorweg steht, ein Haus, was sich selbst abhanden kommt. Ein Haus, was eigentlich seine Form verliert. Es ist ein bisschen so vielleicht, also der Vergleich ist jetzt etwas weit hergeholt, aber wir haben uns ja an operierte Gesichter gewöhnt. Und ein bisschen sowas hat das. Also das ist diese Idee der Optimierung, die wir ja heute in der Selbstoptimierung haben. Diese Idee, etwas immer zu verbessern und hinterher kommt etwas Monströses heraus. Und dieses Monströse liegt auch in diesem Haus. Es ist monströs, weil es nicht mehr handhabbar ist. Es sind absurde Dinge, die dort passieren. Es ist eine vollkommene Verschachtelung und Verdrehung, sodass es wirklich grotesk wird. So wie ein Gesicht, was 25 Mal operiert ist, auch nur noch grotesk ist.
Sie haben jetzt ganz viel angerissen, wir haben gemeinsam ganz viel angerissen. Und wenn man diesen Spuren folgen möchte und die weiterdenken möchte, dann kann man sich mit Ihrem Roman Beadika, Vaterhaus heißt der, dann kann man sich in seinen Sessel setzen und durch das Haus noch weiter wandern, durch Zimmer, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Tschüss und geben Sie auf sich Acht.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Verweht, irgend so einem verkopften Konzeptalbum.
Von Vintage Verweht führt euch Digilog ins Annatal.
Kurz vor Sendungsschluss, Yannick, es ist allerhöchste Zeit
für einen Seitensprung in die Kulturgeschichte.
Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns an... Was ist denn da los? Hören Sie das auch, Yannick? Was ist das?
Ich bin der Geist des toten Feminismus.
Wie, sagt ihr jetzt? Er ist 40 Jahre alt und schon tot.
Aber ihr wisst ja, wie es ist mit den Frauen ab 40. Ob sie tot sind oder lebendig, interessiert sowieso keinen. Aber falls es doch jemand wissen will, ich für meinen Teil bin verstorben. Aber obwohl keine Leiche öfter zu Grabe getragen wurde als ich, der Feminismus kann ich nicht ruhen. Ich fühle mich eigentlich noch ganz lebendig. Also spuke ich meistens hier herum. Im Keller der ungeliebten Ideologien, in der Zelle zwischen Kommunismus und der Chemtrail-Bewegung. Die Tür gesichert mit zwei Schlössern, auf denen zu schrill und Problem erledigt steht. Ach, mir ist so langweilig hier. Nur manchmal erschrecke ich ein paar konservative Männer. Die kommen hier runter, um sich ein wenig zu gruseln. Schwanz ab, schreie ich dann, und jede Penetration ist Vergewaltigung. Ja, so vergehen hier die Jahre. Wenn mir gar zu öde wird, verlasse ich mein Gewölbe auch mal und gucke, wie es da oben so aussieht. Aber meistens bleibe ich nicht lang. Ich weiß, dass die Gleichberechtigung der Frau den Zustand der Vollkommenheit erreicht hat, aber neulich...
Können wir jetzt weitermachen?
Nein, jetzt muss ich aber doch was loswerden. Also ich war kürzlich oben, ja? Und ich dachte, wenn alles so toll ist jetzt mit den Geschlechterverhältnissen, schauen wir doch mal, was die Jugend so macht. Ich geistere also umher und siehe da, die kleine Alice mit einer Bravo in der Hand. Bravo, habe ich gedacht, habe ich früher selbst ab und zu gelesen, wenn die Emma ausverkauft war, aber immerhin. Am liebsten Dr. Sommer, da gab es immer viele Zuschriften von Mädchen. Und die sexuelle Befreiung der Frau ist ein essentieller Bestandteil des Kampfes. Entschuldigung. Die kleine Alice jedenfalls und ich gehen, also schweben, gemeinsam in den Park. Sie setzt sich auf eine Bank und fängt an zu lesen. Einen Artikel, der So fällst du Jungs auf, 100 Tipps für eine Hammerausstrahlung heißt. Sehr interessant, habe ich gedacht. Aber jetzt habe ich mehrere Fragen. Erstens, was sind diese frischen Girlwangen, auf die viele Jungs angeblich stehen? Gibt's die beim Metzger? Was kosten da die 100 Gramm? Benutze immer Rouge, steht in diesem Blättchen. Das wirkt gesund und sexy auf Typen. Ach so. Junge Frauen sollen sich also die Gesichtsseiten rot pudern, um Jungs zu gefallen. Also, wenn sie entscheiden, dass ihnen das gefällt und dass sie das möchten, von mir aus. Aber hatte ich nicht ausdrücklich, mehrmals, um nicht zu sagen jahrzehntelang, Krawall gemacht, damit Mädchen nicht mehr beigebracht wird, dass ihr Aussehen das Wichtigste an ihnen ist? Dass wir lieber ihre Persönlichkeit stärken sollten, damit sie stark werden und sich von niemandem was vorschreiben lassen? Nichts als schriller Schall und BH-Rauch, wie sich herausstellt. Die kleine Alice wurde immer nervöser, zog einen Handspiegel raus, verdrehte den Hals ganz komisch und fing an, in ihren Klamotten rumzuzupfen. Irgendwann hat sie dann angefangen zu weinen. Kein Wunder, denn Bravo sagt ihr, Alice, du willst doch, dass alle Jungs ihren Penis in dich reinstecken wollen, oder? Das musst du doch wollen. Dann rasier dich hier regelmäßig, tusch dir die Wimpern, trag Lipgloss, schmink dich überhaupt, aber jeden Tag anders. Trag hohe Schuhe, spritz dir Parfüm ins Haar, aber bloß jeden Tag das Gleiche. Zieh dir Klamotten an, aber bloß nicht an zwei Tagen hintereinander die gleichen. Nächste Frage, und das sind alles Bravo-Tipps. Wenn ich als attraktives Girl einen süßen Typen dauerhaft angrinse, mit meinem glänzenden Haar spiele, das ich gleichzeitig zurückwerfe, wenn ich mit tiefer Stimme spreche, ihn dabei von unten anschaue, mich aber nur auf ein Auge konzentriere und gleichzeitig seine Gesten und Bewegungen imitiere, wird das nicht die völlig falsche Art von Aufmerksamkeit erregen? Die Art von Aufmerksamkeit, wo das attraktive Girl nach 10 Minuten abgeholt und in ein Irrenhaus gebracht wird wegen erratischen Verhaltens im öffentlichen Raum? Das Irrenhaus! Der Ort, wo seit Jahrhunderten Frauen landen, die unter dem Druck des Patriarchats zusammenbrechen. Da kriege ich spontan Vaginalherpes. Wozu war ich eigentlich mal am Leben? Tipp 100, sei du selbst. Guter Tipp, Bravo. Um nicht zu sagen, der einzige, den es gebraucht hätte. Aber das als Krönchen auf diesem haarsträubenden Haufen Scheiße von einem Artikel ist eine Unverschämtheit. Wenn ihr kleine Mädchen so sehr hasst, dann überlasst das Schreiben für sie jemandem, dem es nicht so geht. Fahrt zur Hölle, Bravo! Und nein, die Hölle ist nicht der Ort, wo sich unrasierte Frauen verdammt nochmal genau so benehmen, wie es ihnen passt oder vielleicht nicht mal auf Typen stehen. Ich werde also nicht mehr gebraucht, ja? Das sehe ich anders. Ab jetzt schaue ich öfter vorbei. Ich fege kreischend durch jede Redaktion, die jungen oder alten Frauen noch sagt, wie sie aussehen, riechen oder sich benehmen sollen, damit Männer sie geil finden. Ich lösche jede scheiß Beauty-Kolumne aus den Systemen. Weißt du, liebe Bravo, wann ein Stöckelschuh besonders viele Blicke auf sich zieht, wenn ich ihn dem Nächsten, der sich nach einer durchgesoffenen Nacht ein paar sexy Verhaltensregeln für junge Mädchen aus den Fingern saugt, ins Gehirn ramme. Wir sehen uns wieder.
Was war denn das, Janik?
Thibaut, haben Sie nicht aufgeräumt im Studio? Wir haben jetzt einen Poltergeist.
Und es ist richtig kalt, wenn der reinkommt. Oh, keine Zeit mehr, Janik, leider jetzt für den Seitensprung. Wir versuchen ihn fürs nächste Mal wieder warm zu machen.
In Ordnung.
Sodale, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Streifzugs auf The Other Side. Uns bleibt Danke zu sagen an die gesamte Mannschaft, als da wären, Janik.
Moritz Hartmann und auch Danke an Nora Battenberg-Cartwright, die uns bisher das schönste Interviewzimmer in der Geschichte von The Other Side lieh, mit Kronleuchtern, Ausstellungen.
Janik, wir müssen weitermachen. Wir haben nicht mal mehr Zeit für den Hinweis auf den Podcast. Geben Sie auf sich Acht, lassen Sie es sich gut gehen. Salut, et fraternité. Wir hören uns am 26. September wieder mit neuen Abenteuern und bis dahin gilt, wie immer, eine einzige Maxime, niemals, niemals
locker lassen.